Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Hallo zusammen, ich bin Max Oppel. Die Berliner Clubszene ist ja legendär. Berghain, KitKat, Tresor und viele andere. Die ganze Welt kommt gereist, um sich stundenlang anzustellen, nur um dann dort eine Nacht oder ein Wochenende lang in den düsteren Räumen zu tanzen, wenn man denn reinkommt. Über die Entstehung und die politische Dimension dieser Clubszene erzählt der Soziologe und Tourguide Jeff Manns mit seiner Stadtführung Die Geschichte der Berliner Clubs in Augmented Reality. Es geht um den Mauerfall, um Sexualpolitik, Techno, Raving und Clubbing. Kompressor-Kollegin Jaya Mirani war bei einer dieser Touren dabei. Also Jaya, Samstagnachmittag durch Clubs cruisen, aber ohne Musik und ohne Tanzen, das fühlt sich schon komisch an, oder?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein ganz, ganz anderes Gefühl, als nachts sich mit Hunderten von Körpern auf der Tanzfläche zu drängen. Dazu muss man auch sagen, meistens standen wir tatsächlich während der Tür vor den Clubs. Aber zum Beispiel im Schwutz in Neukölln, da waren wir drin und es ist schon etwas merkwürdig, so ganz hell und ohne Musik. Die Tour ist aber absichtlich eben am Samstagnachmittag, weil es dann meistens ruhiger ist und die ganzen Wochenendpartys noch nicht gestartet haben und auch keine Menschen anstehen. Und das hilft dann auch, sich wirklich darauf zu konzentrieren, was die Berliner Szene jetzt, also die Clubszene auch außer Techno und Tanzen noch so ausmacht. Und darum ging es Jeff Manns auch bei der Tour.
Das war mir sehr wichtig bei der Tour, dass ich nicht eine Stadtführung mache, wo ich nachts die Clubs so ein bisschen abklappere mit den Leuten. Also mal ganz davon abgesehen, dass die Clubs davon sowieso gar nicht begeistert werden, wenn ich da mit einer Gruppe Touristen jetzt ankommen würde. Sondern ich wollte das bewusst tagsüber machen. Mir war es ganz wichtig, so ein Gefühl von Wertschätzung und von Respekt für diese Clubkultur mit auf den Weg zu geben. Und deswegen spreche ich eben auch ganz viel über diese politischen Kämpfe der Clubkultur.
Mhm. Also vielleicht sollten wir erstmal klären, Berlin hat ja wirklich jede Menge Clubs. Welche waren auf der Tour dabei?
Also die Tour ging um die 4 Stunden durch die Stadt, aber selbst in 4 Stunden kann man ja nicht nur einen Bruchteil von der Menge der Clubs abklappern. Mhm. Deswegen, also wir haben angefangen beim Schwutz in Neukölln, dann ging es weiter über das KitKat, Tresor, Berghain, Kater Blau und dann zum RAW-Gelände. Jeff Manns hat aber auch mehr Clubs eingebunden wie das SO36. Also es waren so die großen Namen dabei, aber man kann das einfach gar nicht alles so in 4 Stunden.
Das glaube ich. Erzählen. Und wieso jetzt gerade die, die man vielleicht auch kennt?
Also bei der Auswahl der Clubs ging es so darum, dass anhand von jedem Club irgendwie ein Teil von dieser politischen Dimension und auch dieser Geschichte erzählt wurde. Also zum Beispiel im Schwutz haben wir uns mit den Anfängen der modernen Berliner Clubkultur beschäftigt und da über das Cheromi Haag erfahren. Das ist eine Art Travestie-Kabarett, was die Trans-Ikone Romy Haag Mitte der 70er eröffnet hat. Und das gilt eben als so der Anfang der modernen Berliner Clubkultur. Mhm. Es ging da aber auch natürlich um die Rolle der queeren Community, die super wichtig war bei der Entwicklung der Clubszene. Und dann aber auch zum Beispiel während der AIDS-Krise, als im Schwutz dann auch Safer-Sex-Partys veranstaltet wurden, um sich da auch irgendwie auch politisch dagegen zu positionieren. Und genau, und weiter ging es dann mit dem KitKat und da ging es dann so um die 1920er in Berlin, auch so diese Zeit der sozusagen sexuellen Revolution. Im Tresor ging es dann um den Fall der Berliner Mauer, der auch irgendwie wichtig war für die Entwicklung der Techno-Clubszene. Ja. Und auch um diese fast schon irgendwie anarchischen Zustände, die nach der Wende geherrscht haben, weil teilweise war gar nicht klar, wem welches Gebäude jetzt gehört. Und deshalb war es oft so, dass mal für eine Nacht oder eine Woche mit irgendeinem Keller eingebrochen wurde und der hat sich dann in einen Club verwandelt. Und so ist eben auch das heute weltbekannte Tresor entstanden. Und da haben wir auch Ausschnitte aus einer Doku gesehen, die heißt The Story of Tresor, ein Dokumentarfilm über die Anfangszeiten des Berliner Techno. Und Johnny Stieler, einer der Mitentdecker, erzählt dann eben vom ersten Mal, als sie in den Tresorräumen unten beim ersten Tresor beim Potsdamer Platz sind. Und dann standen wir eben vor dem Tresor und Jeff Manns hat diesen Ausschnitt gespielt.
Haben wir dann so rübergefahren und mal irgendwie hatte schon was. Also von Anfang an, obwohl wir noch gar nichts gesehen hatten. Aber vorne waren so Kellerroste. Und ihr habt dann so ein bisschen im Kellerrost, kommt eiskalte Luft raus. Und da war klar, da müssen wir unbedingt rein. Da ist irgendwas Großes, Dunkles ist da drunter, auf jeden Fall.
Ja, genau. Man erinnert sich.
Etwas Großes,
vielleicht.
Dunkles
du
ist
vielleicht
da drunter.
Nicht,
ich vielleicht, ich noch nicht so ganz, ja. Aber du vielleicht, ja.
Unter Umständen. Der bekannteste Club ist natürlich ganz klar das Berghain. Darum ranken sich ja die Mythen, der riesige Hype bis heute. Hat auf dieser Tour oder hat diese Tour dieses Mysterium ein bisschen lüften können?
Ja, wie du sagst, ich glaube, es könnte keine Tour über Berliner Clubs gehen ohne das Berghain. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Mysterium gelüftet wurde, weil es geht ja auch irgendwie darum, so was drinnen passiert. Und wir sind nicht reingegangen, wir standen natürlich nur davor. Sondern es ging eher um die Rolle des Berghains in der ganzen Clubszene, aber auch irgendwie in der Gesellschaft. Und ein Teil von diesem Berghain-Mythos kommt ja auch davon, dass man, wenn man reingeht, kriegt man Sticker auf sein Telefon geklebt, also die Kamera wird so überklebt, dass man keine Fotos machen darf. Und das ist ja auch bei vielen Berliner Clubs gang und gäbe. Und das ist auch irgendwie deswegen, damit diese Clubs auch Safe Spaces bleiben können. Also dass halt diese Freiheit und dieses Ungestörte, was ja auch irgendwie dieses Mysterium ja auch ausmacht, dass das so weitergehen kann. Und es gibt auch zum Beispiel eine Studie der Clubkommission, ein Verein, der sich so als Sprachrohr der Berliner Clubs versteht. Und die sagen, dass fast 3/4 der Clubs sich als so Safe Spaces eben auch für marginalisierte Communities versteht. Mhm. Und ein anderer Teil von diesem Berghain-Mythos ist natürlich auch, dass einfach nicht jeder reinkommt. Also es ist super unvorhersehbar, ob du es jetzt reinschaffst oder nicht. Und der Türsteher stellt irgendwie die Party jeden Abend neu zusammen.
Nicht mal als Milliardär.
Genau, kommt man rein. Und nicht mal als Milliardär kommst du rein. Das kannst du halt auch überhaupt nicht beeinflussen durch Geld. Mhm. Und da hat zum Beispiel der Tourguide Jeff Mans auch den philosophischen Begriff der Heterotopie mit ins Spiel gebracht. Der wurde geprägt von Soziologe und Philosoph Michel Foucault.
A heterotopia is a place that breaks with societal norms, that ritualizes non-normative behavior, and that can usually be found at the margins of society. And Berghain was described also as a heterotopia by a French sociologist Guillaume Robin. And that's another reason why, like what I said in the beginning, that like clubs are usually often built like on marginalized communities, and why you have to, this marginalization is important here.
Also eine Heterotopie ist eben mein Ort, der mit gesellschaftlichen Normen bricht, also der nicht normatives Verhalten ritualisiert und der normalerweise am Rande der Gesellschaft zu finden ist. Also ein Club eben als Ort, wo diese klassischen Normen der Gesellschaft nicht gelten. Und das ist ein weiterer Grund eben, wieso Clubs und marginalisierte Gesellschaften so zusammenhängen oder wieso die auch so eine große Rolle gespielt haben bei der Gründung von Clubs. Und wie du schon erwähnt hattest, nicht mal als Milliardär kommt man da rein, weil dann ging es halt auch um dieses aktuelle Beispiel von Elon Musk, der als reichster Mensch der Welt gilt und 2022 mutmaßlich eben nicht ins Berghain reingelassen wurde. Hat dann noch irgendwie getweetet, so, sie haben Peace, also Frieden ans Berghain geschrieben. Ich habe mich dann geweigert, reinzugehen und alle waren so, ja klar. Mhm. Und es geht eben auch damit einher, dass die Techno-Szene so sich auch irgendwie so als klassenlos versteht. Also ethischer Hintergrund, sexuelle Identität und dein sozialer Status sollen dich im besten Fall dort nicht definieren. Und es ist auch ein Beispiel dafür, dass eben diese Tour angereichert war mit eben Aspekten aus Gender Studies und Soziologie und diese Konzepte eben direkt vor den Clubs auf diese Orte angewandt wurden und verbunden wurden.
Das ist jetzt alles sehr interessant, ne? Aber es ist natürlich auch eine Theoretisierung und wir kennen ja den schönen Spruch, am Ende kommen Touristen. Also wird da nicht ein Stück weit auch der Mythos zerstört, also dass man der Clubkultur eigentlich ja keinen Gefallen tut, wenn man da reingeht am Tag und das Ganze in einen soziologischen Kontext einbindet?
Ja, also diesen Mythos und dieses Erleben, das kannst du meiner Meinung nach gar nicht so in Worte fassen oder theoretisieren. Also es ist ja was ganz anderes, dieses Erleben, also das Reingehen, das Tanzen, diese Trance zu Techno, die Freiheit auf der Tanzfläche zu spüren, das kann ja so nicht, also das ist nur erlebbar, finde ich. Mhm. Und natürlich ist es auch irgendwie ein Paradox, denn diese auch irgendwie so freiheitlichen und gelösten von sozialen Normen Zustände so in Worte zu fassen oder so. Aber ich finde, dieser Mythos besteht trotzdem und ich finde, deswegen ist aber auch wichtig, über diesen sozialen Aspekt und diesen politischen Aspekt zu sprechen, weil es findet ja auch irgendwie eine Art Community im Club statt und es findet auch irgendwie, also der Club und diese politischen Dimensionen und die Geschichte sind auch irgendwie Teil dieser urbanen Identität irgendwie auch von Berlin. Und für viele sind Clubbesuche auch eine Art von Identitätsstiftung. Mhm. Und ich finde es dann auch wichtig, diese Clubkultur in dieser sozialen, aber auch irgendwie künstlerischen oder politischen Dimension wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen und das irgendwie anzuerkennen und das auch zu verstehen als kulturellen Ort, wo ja auch so viel mit reinspielt, also diese Zusammenstellung der Menschen, diese Outfits, das Line-Up, so, das ist ja auch irgendwie alles so ein kuratierter Ort.
Genau, es kann bestehen und trotzdem auch erklärt werden.
Genau, und es ist nicht nur dieser Freiraum, ja, sondern eben auch dieser Safe Space eben für marginalisierte Communities und der ja auch umgekehrt Sichtbarkeit erzeugen kann für diese Menschen.
Müssen wir noch auf diesen Begriff Augmented Reality kommen? Das heißt ja erweiterte Realität. Was ist das in diesem Zusammenhang? Wie wurde das eingesetzt bei der Tour?
Also bei Augmented Reality werden so reale, also in die reale Welt digitale Elemente eingeführt. Das passiert irgendwie zum Beispiel auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder durch eine Brille. Ein bekanntes Beispiel der letzten Jahre ist zum Beispiel Pokémon Go. Da ist man ja auch so, mit der Kamera hat man die Realität gesehen und dann irgendwo so Pokémon
Augmented
Hütten da. Ich weiß nicht. Die Zeit ist ja schon wieder vorbei. Mhm. Aber in der Tour war das eben so ein Tablet, auf dem dann historische Figuren eingefügt wurden in realen Hintergrund. Also du hast durch die Kameralinse den Raum gesehen, aber eben Figuren und Objekte, die durch Augmented Reality eingefügt wurden. Also beim Berghain zum Beispiel war das, du konntest jetzt ein Foto machen mit dem traurigen Elon Musk vom Berghain. Und das war schon irgendwie ganz witzig. Das hat aber kam jetzt doch nicht so viel zum Einsatz und hat jetzt meiner Meinung nach auch nicht wirklich viel beigetragen zur Tour. Was viel spannender war, ist eben, dass man gemerkt hat, dass super viel Recherche da mit eingeflossen ist, dass Jeff Manns, auch der Tourguide, so Zitate von historischen Figuren mit eingebracht hat, Hintergrundinfos geliefert, eben Ausschnitte, wie wir es vorhin gehört haben, aus Dokus eingespielt oder Interviews mit Zeitzeuginnen gezeigt. Und durch diese Videos hat man dann viel intensiveren Bezug auch zu der Geschichte des Ortes, weil man das ja von diesen Menschen hört. Und auf der anderen Seite ist natürlich auch anders jetzt diese Interviews. Jetzt zum Beispiel, wenn jemand über das Tresor redet, ist es was anderes, das vor dem Tresor anzuschauen, als irgendwie auf der Couch. Und deswegen hatte das irgendwie so ein Doku gemischt mit Gender-Studies-Seminar-Charakter. aber es war auch nicht nur das, also nicht nur Vortrag, sondern auch interaktiv. Zum Beispiel gab es immer wieder Quizfragen, eine davon.
What was the headline of a German tabloid paper in the 1990s? Was it techno destroys your brain cells? Was it techno destroys your leg muscles? Was it techno destroys your taste in good music? Or was it techno destroys your hearing capacity?
Genau, also die Frage, die stelle ich jetzt an dich weiter. Mhm. Was war die Schlagzeile einer Klatschpresse in den 90ern? Techno zerstört deine Gehirnzellen, Techno zerstört deine Beinmuskeln, Techno zerstört deinen Musikgeschmack oder Techno zerstört dein Hörvermögen.
Also spontan würde ich sagen, Max? Alles ist richtig, aber wahrscheinlich ist es das Letzte, zerstört dein Hörvermögen. Kann es sein?
Nein, tatsächlich noch krasser, es war Techno zerstört deine Gehirnzellen.
Ja.
Und die Schlagzeile war dann in den 90ern noch Inspiration für einen Flyer des Bunkerclubs, also einer der Vorgänger des Berghains. Mhm. Also auch dieses irgendwie ironische mit Aufnehmen dieser Ablehnung. Aber es zeigt eben auch, dass Technokultur nicht immer akzeptiert war und es auch bis heute nicht ist. Obwohl diese Clubkultur und diese Clubszene ja so eine große Bedeutung für Berlin hat und so ein integraler Bestandteil auch so der Stadtkultur ist. Und ja, auch das ist das, wofür Leute auch nach Berlin kommen in Teilen. Also das ist das, wo Berlin weltweit bekannt ist. Und die Techno-Szene kämpft auch seit langem um diese politische Anerkennung. Es gab einige Erfolge, zum Beispiel gelten Clubs seit 2020 nicht mehr als Vergnügung, sondern als Kulturstätten. Das gibt ihnen auch mehr Schutz, dass sie jetzt irgendwie zum Beispiel gewertet werden auf einer Stufe mit Opernhäusern oder Theatern. Und der Initiator von der Techno-Parade Rave the Planet, Dr. Motte, hat dieses Jahr auch wieder gefordert, dass die Berliner Techno-Szene als Kulturerbe unter dem Schutz der UNESCO stehen sollen. Genau, und viele Clubbetreiber sind auch selbst politisch aktiv, organisieren Demos, wie zum Beispiel 2018 eine Demo gegen die AfD. Oder aktuell im September ist eine Demo gegen die A100 geplant, weil es gibt Pläne für den Ausbau der Berliner Stadtautobahn und die gefährdet halt mehrere Clubs auch. Oder die Gentrifizierung spielt natürlich auch immer eine Rolle, das ist auch ein großes Problem.
Es sind natürlich interessante Infos dabei. Also würdest du ganz kurz abschließend sagen, diese Tour ist eben nicht nur was für Touristen, lohnt sich für alle?
Ja, also am Anfang, als ich dabei war, war es schon ein bisschen eher so ein unangenehmes Gefühl als Person, die in der Stadt wohnt, eine Tour über seine eigene Stadt zu machen. Aber die anderen Menschen, die dabei waren, waren auch teilweise Menschen, die seit 10 Jahren in Berlin leben. Aber auch Menschen, die das erste Mal in Berlin sind. Oder einer, der seit den 70er-Jahren alle paar Jahre da war und diese Geschichte auch irgendwie selber erlebt hat. Also es war eine Mischung. Es ist nicht nur für Touristinnen gedacht. Genau. Und es ist auf jeden Fall etwas teurer, diese Tour. Also kostet unermäßig 49 Euro. Und wer sich das jetzt nicht leisten kann, da gibt es aber auch Alternativen, um diese Clubgeschichte zu erfahren. Zum Beispiel gibt es die Berlin History App, in der man sozusagen Teile der Geschichte der Clubs nachlesen kann. Also es gibt so ein Archiv von Clubs, die schließen mussten, was auch irgendwie ein Hinweis auf dieses Clubsterben ist.
Geführte Touren durch legendäre Berliner Clubs gibt es immer freitags und samstags, buchbar über berlinguide.de. Jaya Mirani hat uns einen Einblick gegeben. Hier im Kompressor, jeden Wochentag neu im Deutschlandfunk Kultur und überall, wo es Podcasts gibt.